Handspiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli.
Handspielfolge 32. Wir sitzen jetzt hier bei 30 Grad im Schatten in Bocholt. Mir gegenüber Werner Hansch.
Ja, ich muss mich wundern, wie ich das ausgehalten habe. Ne? Vielleicht waren es draußen auf dem Platz so ein bisschen mehr als 32. Ne? Ja, also mit mir Sicherheit. Ist es sehr heiß vorgekommen. Es war ja auch ein heißes Spiel, viele Tore. Ne? Wie viel hatten wir denn am Ende?
Insgesamt 10-1. Wir waren hier bei den Premium Allstars gegen die Ruhrpott-Helden von Ingo Anderbrügge. Unter anderem mit dabei Darius Wosch, Kevin Gerwin und der Mann, der neben mir sitzt. Michael Schulz, Glück auf.
Glück auf, Glück auf. Es waren übrigens mehr als 30 Grad, Werner. Ja. Und du hast ja auch noch in der Sonne gestanden, ne? Also ich glaube, meine Maßnahme in der Halbzeit, dich ein bisschen in den Schatten zu setzen, war nicht ganz verkehrt, oder?
Nein, das war geradezu die Rettung für mich, ne? Nur, wie gesagt, du hättest mich über die Barriere durchaus mal tragen können. Das hast du nicht geschafft, ne?
Weil ich an der Hüfte verletzt bin gerade, deswegen habe ich auch nicht gespielt. Aber ich habe dich immerhin unten durchgekriegt.
Du hast mich immer unten durchgekriegt. Das weiß ich ja. Lange Zeit warst du Assistent, wenn ich am Singen war, ne? Sozusagen in der Champions League vor allem. Wir beide haben ja wunderbare Erinnerungen, insbesondere an Chelsea.
Immer wieder Chelsea.
Und an den Blue Elephant. Ja,
exklusives Thai-Restaurant in der Nähe des Chelsea-Stadions. Wie hieß das nochmal? Dieser Chelsea, weißt du das noch? Ich weiß es gar nicht. Ist doch egal eigentlich.
Das Lokal?
Nein, dieses Stadion da bei Chelsea, weißt du, wie das heißt? Ist ja auch egal.
Das ist wurscht.
Blue Elephant ist wichtig. Der Thailänder hieß Blue Elephant. Ja. Unvergessen, immer haben wir da, wenn wir bei Chelsea waren, wundervoll thailändisch gegessen. Und ja, immer wieder, immer wenn ich jetzt noch Champions League sehe und Chelsea sehe, muss ich immer an unsere Abende vorm Spiel diesem wunderbaren Restaurant denken.
Absolut.
Ja. Dein Lieblingsgericht, Michael?
Oh.
Es muss Ente gewesen sein.
aber auf ganz spezielle
Ente. Ja, das war, tatsächlich war es, also das ist nicht das, was wir hier unter so einem normalen Thai-Restaurant, deswegen ist es ja unvergessen, weil das war, also sowohl vom Aufbau, da ging ja so kleine Wasserläufe durch und Pflanzen und also es war unfassbar exklusiv, und das Essen war ebenso exklusiv und der Preis übrigens auch.
Ja, das ist es ja, also da müssen doch schon einige Leute, die wir jetzt richtig heiß gemacht haben, wenn die Maracchetti kommen, haben wir ja gesagt, unbedingt dahin zum Blue Elephant. Da müsst ihr ein bisschen Geld mitnehmen.
Oder die goldene Kreditkarte.
Also ihr kriegt wahrscheinlich Provisionen vom Blue Elephant, die natürlich mit eingeschaltet haben. Michael Schulz, 243 Bundesligaspiele. Wie viele gelbe und rote Karten?
Also die Spiele konnte man zählen, die gelben und roten Karten glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Nein, also so viele rote Karten waren es ja jetzt auch wieder nicht. Aber ich habe immer ich habe viele lange Sperren gekriegt. Ich habe schon ziemlich lang ausgesetzt. Aber es war ja auch, viele denken ja auch nur, weil ich nur so reingetreten hätte, war ja nicht. Also in der schlimmen Zeit habe ich mich ja meistens auf die Schiedsrichter gestürzt, entweder beleidigt oder schon mal auf den Fuß getreten. Da war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, zügellos.
Er hätte mehr kriegen müssen, aber sein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern hat manches verhindert.
Nein, aber man muss ja sagen, ich habe daraus gelernt. Ich war ja wirklich vorm Ende, das muss man sagen. Ich werde es nie vergessen, wie Michael Mayer damals Manager in Dortmund zu mir sagte, Langer, du kannst in Deutschland nicht mehr spielen. Und wenn dir das dein Manager in einem, dritten oder vierten Profijahr sagt, dann haut dich das schon aus dem Schuh. Ne? Und es musste was passieren. Ne? Und
das ist so.
Da habe ich dann ganz viel an mir gearbeitet, autogenes Training gemacht, also Sachen, die heute schon fast normal sind. Das war ja damals alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es natürlich in der Mannschaft umging. Wir hatten ja damals auch noch ein Doppelzimmer, wenn ich dann vor dem Spiel in meinem Bett lag und mich dann in Trance versetzt habe und dann so, mein rechter Arm wird ganz schwer, mein rechter Arm wird ganz schwer. Dass das im Kollegenkreis sicherlich für das ein oder andere Augenrollen gesorgt hat. Aber, das ist die Wahrheit, ich habe es dann innerhalb von einem Jahr vom Arschloch der Bundesliga zum Nationalspieler geschafft. Ne? Und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, muss ich sagen. Und das ist das, was ich auch heute nur allen Spielern, weil das ist ja nicht anders als früher, auch heute kann man mit dem Kopf viel machen. Und Da fehlt mir, glaube ich, hier und da auch selbst bei allem, was heute so für die Spieler getan wird, also diese Unterstützung da, in dieser psychischen Hinsicht, gerade für Problemfälle und so, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin. Ne? Und das weiß ich natürlich jetzt aus eigener Erfahrung, dass man da ganz viel mitmachen kann. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man noch ein bisschen optimieren könnte, auch heutzutage noch.
Ja, ich weiß ja, Micha, du bist ja nach Schluss deiner Karriere, bist du ja Spielerberater geworden. Du hast ja einen, wenn ich mich richtig erinnere, gehört der nicht zu deinem Stall, der Stöger?
Nee. Der Trainer, meinst du den Trainer Stöger? Oder?
Nee, ein Spieler.
Nee. Ah, Höger meinst du?
Höger.
Ja, genau. Ja, den hat die betreut. Ja. Wobei, ich bin jetzt ja auch nicht gleich Spieler. Das muss ich jetzt auch sagen, Werner, das hast du nicht mehr so ganz in der, oder du kannst es auch, glaube ich, gar nicht wissen, weil eigentlich wollte ich Möbelverkäufer werden. Ja, ich war nämlich schon auch in meiner Profizeit. Ja, da lachst du. Ich habe parallel, als ich Profi war, ja, bei einem Freund von mir, Möbel verkauft. Ledermöbel. Ja. Und ich wollte eigentlich mehr Ledermöbelverkäufer werden. Ja. Und wenn Reinhold Beckmann mich nicht angerufen hätte,
ja,
mit dem ich heute übrigens aber auch noch befreundet bin, und gesagt hätte, Mensch, hör mal, Langer, ne?
Ja.
Er kam ja aus Zwistring, ich aus Suling, das sind zwei Ortschaften in der niederdeutschen Tiefebene, direkt nebeneinander. Wenn er nicht gesagt hätte, kannst du nicht vorstellen bei uns, so, ist mal so Fernsehen. Ja. Das war damals noch nicht Standard. Ich glaube, ich war der Erste tatsächlich, der da eingestiegen
das
ist.
Das stimmt,
ja. Also nicht nur jetzt da dumm rumsammeln, sondern richtig Interviews machen, Filme machen und so weiter.
Ja.
Kannst du das nicht vorstellen? Ich bin halt so ein Typ, ich kann mir viel vorstellen. Da habe ich gesagt, so, vorstellen kann ich es mir.
Ja.
Und Möbel verkaufen kann ich immer noch, dann mache ich das mal. Ne?
Ja.
Und dann fange ich jetzt mal an. Ne? Und dann werde ich nie vergessen, die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Ich sollte dann mein erstes Ding machen, also gab es so eine Kurzanweisung, ich sollte dann mein erstes Filmchen, ein Interview mit Otto Rehhagel, der damals in Kaiserslautern Trainer war. Und ich wohnte ja in Dortmund. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich, alles klar, locker hin. Und als ich in Dortmund losgefahren bin und auf der A45 war, habe ich so richtig gemerkt, ey, scheiße, was, Schulz, was machst du hier jetzt? Ey? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Dann habe ich überlegt, wie gehe ich denn jetzt da vor? Und ich bin so in mich gegangen, ja, dass ich am Gambacher Kreuz vorbeigefahren bin. Geradeaus auf der 45, statt auf die A5 Richtung Frankfurt und Kaiserslautern abzubiegen. So fertig, so durcheinander war ich. Obwohl Otto Rehhagel war ja mein Trainer. Weißt du, ich hatte ja ein wunderbares Verhältnis zu ihm. Ja, also ich fand den ja toll und es war überhaupt gar kein Problem. War ja auch kein Probleminterview. Aber ich war so in diese Vorstellung versunken.
Der Rehhagel wurde doch erst da später dein Trainer. Doch nicht in Kaiserslautern.
Nein, da war ich ja schon fertig mit der Karriere. Er war ja bei Werder, war er ja mein Trainer.
Richtig.
Eine Zeit lang. Und dann habe ich ja in Bremen aufgehört. Und nach der Bremer Zeit bin ich ja dann erst zu Sat.1 zu RAN damals
gegangen.
So war und da war er Trainer in Kaiserslautern. Ja, ja.
Genau.
So. Und wie gesagt, und da bin ich, was ich da erlebt habe. Ne? Also, ja. Also es war jedenfalls auch eine witzige Zeit. Ne? Wie war das Thema eigentlich? Spielerberater, genau. Ja. Und Spielerberater wollte ich übrigens überhaupt nicht werden. Ja,
nein.
Weil ich habe das ging ja damals erst los in den späten 90ern, dass das so, da waren ja unheimlich viele, darf ich hier alles sagen? Ja?
Also wir haben Zeit.
Ja, nee, ich meine auch von der Wortwahl, also ich fand schon, dass das ziemlich viele Arschlöcher waren, die da so unterwegs waren, ne? Und ich bin dann ja schon mal angesprochen worden von jemandem, den ich auch von meiner Zeit mal ran kannte, und ich sage, pass auf, so einen Scheiß mache ich nicht da, also,
ja.
Nur Kohle und Ding und paar, ne? Und dann hat er ein paar Mal nachgefragt und dann habe ich gesagt, pass auf, ich könnte es mir vorstellen, ja, aber nicht jetzt sofort einsteigen, mal reinriechen. Ich sage, aber nur anders machen. Nicht nur Kohle, sondern Spieler betreuen und versuchen, mit denen echt zu arbeiten und so weiter und so weiter. Ne? Und da sage ich, ja, können wir ja so machen und so. Ja, und dann bin ich da eingestiegen und ich habe das dann ja auch jahrelang gemacht. Ist schon auch ein brutales Geschäft, muss man sagen. Ne? Also, aber ich habe auch da viele gute Erinnerungen, auch viele schlechte, aber wie das so ist im Leben, überall gibt es gute und schlechte Seiten.
Ja. So ist es ja und ich kann mich noch sehr gut besinnen. Da warst ja du unsere Stütze. Ohne dich wären wir ja vollkommen leer gelaufen. 2004.
In Paris?
Ja.
In Paris,
ja. Ja, natürlich, da war doch irgendwas.
Ja,
ne? Da war doch Europameisterschaft, ne? Und da war doch der Otto Rehhagel nicht ganz unbeteiligt. Und wir hätten doch gar nicht gewusst, wie wir an den hätten rankommen können,
ohne Moment.
Dich.
Jetzt sprechen wir von zwei verschiedenen. Ich habe jetzt ein anderes Ding im Kopf. Ja, absolut. Das war die Europameisterschaft. Aber war die in Portugal?
In Portugal.
In Portugal. Angelos Charisteas, Finale 1-0 gegen Portugal. Und ich war letztens vor 2 Wochen noch in Griechenland. Der wird ja bis heute noch verehrt. Also Charisteas sowieso, aber Otto Rehagel, König Otto der Zweite. Der erste im 19. Jahrhundert, ne? Und der Zweite war dann jetzt.
Ja, gut, das war natürlich ein Segen, ne? Dass meine Beziehung zu Otto auch noch über die Spielerkarriere hinaus
hielt.
Und dann hatten wir natürlich, Otto sprach ja damals nur unter Protest mit Journalisten, wenn überhaupt, eigentlich hat er mit niemandem gesprochen. Mit niemandem hat er eigentlich gesprochen. Und dann hatten wir dann durch meine Beziehung halt Zugang und haben dann wunderbar im Hotel wunderbare Interviews geführt. Ja, das war. Und weißt du, nach dem Finale?
Ja.
Da hatten wir uns verabredet, da standen wir vor dem Hotel der Griechen nachts in Portugal. Kannst dir vorstellen, hunderte von Journalisten warteten jetzt auf die auf den Europameister und wollten auch natürlich die deutschen Teams da mit Otto Rehagel was machen. Und die kam und kam nicht. Ne? Wir standen da alle und nichts passierte. Vor dem Tor, vor diesem Hotel, das war ein riesiges Hotel in der Stadt mit einer riesigen Mauer umzogen. Also ich rede jetzt nicht von 100 oder 200 Meter, sondern ein ganzer Straßenzug war das. Ja. Und also die kam überhaupt nicht. Ne? Und alle warteten und warteten. Und plötzlich tauchte die Mannschaft von innerhalb dieser Ummauerung an, weil die waren nämlich durch irgendeinen durch eine Seiteneinfahrt reingekommen. So, jetzt standen wir natürlich da. Außerhalb von diesem Hotel, außerhalb der Mauer. Und da war natürlich unser geplantes Interview mit Otto Rehagel, war natürlich für den Arsch, ne? Weil das ging ja gar nicht. Ne? So, da kamst du auch nicht rein. Da konntest du denen auch da den Sicherheitsleuten alles Mögliche zeigen. Ich habe den Autogrammkarten von mir gezeigt und Otto Rehagel, ne? Interessiert den übrigens einen Scheißdreck. So, was machen? Ja, so, dann habe ich angerufen. Nee, dann habe ich einem so einen Zettel in der Hand gedrückt, ne? Was dann zu tun wäre. So, und dann ist der dann mit dem Zettel los zu Otto Rehagel und dann kriegte ich dann die Nachricht, wir sollten uns also vom Acker machen und am Hintereingang, also mehrere hundert Meter entfernt, an der Seitenstraße, an so ein Tor stellen, Otto würde den kommen. Ne? So, dann haben wir beide dann gesagt, ja, Leute, pass auf, hat keinen Zweck, die kommen nicht mehr raus zu den Kollegen, ne? Wir hauen ab. Ne? Dann sind wir in so ein Auto gestiegen mit dem Kamerateam um die Mauer, dann sind wir in so einer Seitenstraße gewesen, werde ich nie vergessen, stockduster, kein Mensch da, ganz enge Straßen und dann so ein riesiges Tor und bestimmt vier, fünf Meter hoch, ne? Also riesig hoch, hohe Mauer. Und dann standen wir da und wer kam nicht? Er, Otto Rehagel, ne? Und dann standen wir da und ja, sind wir ja richtig, ne? Und dann irgendwann klopft es, bom, bom, bom. Michael, sind Sie da?
Ja.
Ich sage, ja, Trainer, ich stehe hier.
Ja.
Ja, sagt er, das Tor ist abgeschlossen. Ich komme nicht raus.
Ja.
Ich sage, was machen wir jetzt? Herr Augenblick mal. Er hört es, bam, bam, bum, bam, bum, ne? Dann plötzlich über mir, von der Mauer oben vom Dach, Michael, ich bin hier. Ich sage, Trainer, was sollen wir jetzt machen?
Ja,
wir müssen das jetzt hier machen. Da haben wir das Kamerateam auf die andere Seite gestellt. Ja, ich stand an der Mauer, hab mit meinen langen, ich bin ja Gott sei Dank fast 2 Meter und mit Arm 3,50 Meter, hab das Mikrofon also 3,50 Meter Höhe gehalten. Kamerateam auf der anderen Seite, um das Gesamtbild reinzukriegen. Und dann habe ich von da das Interview geführt. Legendär, also legendär. Unvergessen. Also was wir beide erlebt haben in diesen paar Jahren, wo wir zusammen waren, an Geschichte und was.
Ja, das war ungeheuerlich. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Ich war der Meinung, Otto hätte nach diesem Erfolg eigentlich Schluss machen müssen. Das war nicht mehr zu toppen.
Nein, das ist nicht mehr zu toppen, klar.
Ja?
Aber da ist ja das alte Problem. Ne? Wer macht schon, wie viele gibt es, die auf dem Höhepunkt sagen, ja, das war jetzt der Höhepunkt und jetzt will ich dieses ganze geile Gefühl nicht mehr. Ne?
Das ist so.
Das ist ja, aber das liegt ja auch in der Natur des Menschen. Also ich kenne nicht ganz viele, die nach dem WM-Titel oder nein, nach dem Sieg gesagt haben, so, ich beende jetzt meine Karriere oder so.
Richtig.
Das widerstrebt einfach letztlich auch diesem menschlichen Verlangen, ne, nach Anerkennung und nach dem Genießen des Erfolgs und so weiter. Also, ich gebe dir recht, wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen, aber ein Vorwurf oder das irgendwie zu kritisieren, das liegt mir also ganz
nein, das kann man nicht, das ist schon richtig. Ja, weil ich mich frage, er hat ja danach, sag mal, so ein paar Engagements angenommen, die war nicht ganz so glücklich, ne? Bei Hertha BSC. So als.
Ja, ich meine, wie willst du den Sieg einer Europameisterschaft mit einem absoluten Underdog?
So ist es.
Wie willst du es noch toppen? Egal, was du gemacht hast. Selbst wenn er mit Hertha Dritter geworden wäre, wäre alles schön gewesen.
Ja.
Ja, aber was ist das im Vergleich zu einer Europameisterschaft?
So ist es.
Also von daher, im Nachhinein könnte man sagen, ja, war vielleicht, wäre vielleicht besser gewesen. Aber andererseits, es spricht ja kein Mensch mehr. Also ich müsste jetzt direkt nachdenken, was er dann auch noch gemacht hat. In Erinnerung bleiben ja nur diese großen Geschichten. Ja,
und so
das
ist es.
Eindeutig, diese EM-Titel.
Und das 2004 und ein paar Jahre vorher mit Lautern eben aufgestiegen und dann direkt Meister geworden. Ja. Das macht das ganze Bild ja noch perfekt.
Das
war schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, nach wie vor verehrt, wo wir über Helden sprechen, über besondere Menschen. Jetzt kommt natürlich eine super Überleitung. Simon Terodde, ich wollte euch mal fragen, was ihr jetzt zu dieser Verlängerung, zu der überraschenden Verlängerung von Simon Terodde sagt. Eigentlich war vor einigen Wochen klar, ich verlasse den Verein. Als Schalke dann abgestiegen ist. Wir haben drüber gesprochen vor zwei Wochen noch hier in Handspiel, Werner, und du hast gesagt, ja, das Thema ist wahrscheinlich durch. Vielleicht kommt er in der zweiten Liga ja doch noch zum Einsatz. Und zack, paar Tage später hieß es, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, ich bleibe bei Schalke. Ist das für dich auch eine Fußballromanze, die da weitergeht?
Ja, für mich ist es wirklich eine Romanze. Ich weiß nicht, ob der Simon in der zweiten Liga nochmal wieder der alte Simon wird, mit so vielen Toren. Das ist ja jetzt alles noch völlig offen für mich. Was hat Schalke denn für eine Mannschaft? Wer wird denn da spielen? Wir wissen das doch noch gar nicht. Vor allen Dingen natürlich Terodde, ja, wenn er die alte Form wieder bekommt in der zweiten Liga, aber er ist ja auch ein bisschen älter geworden mittlerweile. Ob der da nochmal, ich weiß nicht, 20 Tore zusammenbringt, das wissen wir alle nicht. Für mich ist ganz entscheidend die andere Frage. Was wird denn mit Bülter? Ja, Bülter, das ist ein Name, der für mich eine große Rolle spielt beim Abstieg der Schalker. Wir haben auch bei Handspiel darüber gesprochen. Wenn ich mir die drei letzten Bundesligaspiele vorstelle, die spielen in Bayern und am Schluss in Leipzig, dann mache ich doch Folgendes. Ich hole mir meine ganze Mannschaft zusammen, alle Trainer, auch meinetwegen den Vorstandsvorsitzenden, und sage so, Freunde, jetzt besprechen wir mal unsere Taktik. Wie wollen wir die drei letzten Spiele angehen? So, und dann war für mich klar, in Bayern kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Die spielten ja um die deutsche Meisterschaft. In Leipzig kannst du unter normalen Umständen auch nichts gewinnen. So, und dann war für mich klar, der ganze Fokus gehört auf das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. So, da muss ich den ganzen Fokus drauf ausrichten. Und wenn ich das tue, heißt das für mich, ich brauche in diesem Spiel die allerletzte und beste Mannschaft, die ich aufbieten kann. Und das hat der Trainer, den ich ja über Monate lang immer belobigt habe, leider nicht geschafft.
Also Simon Terodde bleibt, Marius Bülter geht wahrscheinlich zur TSG Hoffenheim. Das ist der aktuelle Stand. Der kann natürlich bis Dienstag, wenn der Podcast rauskommt, nochmal sich überholen. Aber Michael, für dich auch als Schwarz-Gelber, da pocht doch das Herz auch so ein bisschen, wenn du mitbekommst, Simon sagt, ja, ich bleib beim Club und ich will dem Club helfen, nochmal wieder aufzusteigen.
Ja, also das hat mit der Vereinsfarbe bei mir überhaupt nichts zu tun. Ich bin natürlich, was heißt natürlich, aber es ist vielleicht auch die Generation, ne, so ein bisschen Fußballromantik spielt da schon eine Rolle, natürlich auch in meinem Herzen. Ich bin natürlich trotzdem, akzeptiere ich, dass es andere Zeiten sind und so weiter, aber genau wie du richtig sagst, das sind so mal hier und da mal Geschichten, ja, wo ich dann sage, ach ja, guck mal, es gibt's ja doch noch. Ne? Und ich meine zum Beispiel auch Marco Reus, jetzt mal, um jetzt von Blau-Weiß mal auf Schwarz-Gelb zu kommen, ja, ist ja auch so ein Ding. Ja. Das ist, glaube ich, der Einzige, der noch das Wappen küssen darf da in dieser Mannschaft. Ja. Ich meine, das wird, die Zeiten kommen nicht zurück, es sind andere Zeiten. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Mensch, früher war alles schöner. Nein, aber das sind halt trotzdem Geschichten, ja, die, ich glaube, die so die Älteren unter uns und auch unter den Fußballfans, da gibt es ja auch ein paar, die älter sind, da sagen, ach, guck mal, ja, schön, sowas gibt es auch noch, toll. Also ich finde das erstmal prinzipiell eine grundsätzlich schöne Entscheidung. Und ich kann das sportlich natürlich überhaupt nicht werten. Ich meine, Werner hat natürlich nicht ganz Unrecht. Er wird natürlich nicht jünger wie kein Spieler. Für einen Stürmer ist es noch schlimmer als für einen Abwehrspieler. Da kannst du viel mit Auge machen oder mal einen umtreten im Zweifel. Nur als Stürmer musst du das Ding halt reinmachen. Da musst du halt an dem Verteidiger vorbei. Ja. Und wenn du langsamer wirst, ja, dann kannst du dich nicht fallen lassen. Dann pfeift keiner mehr. Gibt ja auch jetzt immer diesen Videoassistenten. Ne? Also es ist nicht einfach, aber es ist ja auch nicht so, dass du jetzt eine Saison beendest, 4 Wochen Pause machst und danach drei Klassen schlechter spielst, weil du etwas älter geworden bist. Also es ist ja auch ein langsamer Prozess. Dann ist die zweite Liga nicht die erste Liga. Also ich finde die Entscheidung gut. Ich finde sie auch richtig, wenn die er so getroffen hat. Dann ich glaube, dass er da noch echt was ausrichten kann. Und wie das nachher am Ende alles wird, das, ich meine, ich glaube, ihr habt es ja richtig gesagt, den Kader kennt man noch gar nicht, man weiß noch nichts. Ne? Nur auch da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung, was die letzten drei Spiele angeht. Du musst da unten Punkte holen. Ne? Und auch in München kannst du was holen natürlich. Weißt du, da kannst du ja nicht sagen, ich schicke jetzt meine zweite Mannschaft, außer du wolltest den BVB ärgern. Ja? Ich schicke jetzt meine zweite Mannschaft und wir verlieren da jetzt mal mit 7-0, aber das Heimspiel wollen wir gewinnen. Ne? Da musst du, wenn du nur noch drei Chancen hast, und es gibt ja immer wieder Überraschungen. Ich meine, guck dir an, gegen wen Bayern in dieser Saison gepatzt hat. Weißt du, wenn sie jetzt 83 Punkte hätten, dann würde ich sagen, ja gut, also die Chance ist niedrig. Aber die haben ja schon den einen oder anderen Patzer dabei gehabt und gerade in dieser Phase. Und mit ein bisschen Glück, ja, und du stehst gut und die ersten zwei gegen glatte Pfosten vorbei, kannst du auch da was machen. Also im Nachhinein das so zu erklären, ist immer einfach. Ich bin da nicht ganz deiner Meinung.
Ja, aber es tut mir leid, ich kann es leider nicht anders sehen. Für mich war klar, im letzten Heimspiel musst du die beste Mannschaft auf den Platz bringen, die du haben kannst. So. Und diese Chance war leider verdorben, weil der beste Stürmer, Bülter, mit 4 gelben Karten nach München mitgenommen wird und dann hat er in einem überflüssigen Zweikampf im Mittelfeld die 5. gelbe Karte bekommen.
Aber da muss ich dem Bülter sagen, hör mal Bülter, egal was passiert, du holst dir keine gelbe Karte, sonst ja. Trete ich dich in den Arsch. Ja? Aber um jetzt mal auf Otto Rehagel zurückzukommen, ja, ein Spruch, der gigantisch ist, der für, auf dieses Thema passt, Otto immer sagt, im Fußball gibt es keine Wahrheiten, da gibt es nur Meinungen. Und da hat er recht.
Da hat er wirklich recht, das stimmt.
Ein perfektes ja. Schlusswort. Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, weil Kevin Gerwin gerade auf dich wartet hier an der Tür, Werner, wie ich gerade sehen kann. Das heißt, aus zeitlichen Gründen verschonen wir dich mit der Meisterschaft und dem letzten Spieltag des BVB, was da vonstatten gegangen ist.
Also, das kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Der Fußballgott ist ein Arschloch.
So, das ist doch das perfekte Wort. Michael, es hat großen Spaß gemacht. Komm doch gerne wieder hier zu Handspiel. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Glück auf. Ja.
Danke. Glück auf.
Glück auf, mein lieber alter Vogel, du.
Handspiel, alles andere ist Schnulli-Bulli.